Bugün gerçekten tanıştık. Kim? Kannst du mal von der Lehre diesen Flipchart nochmal durchlesen? Wir arbeiten Matthäus 18 durch und haben versucht, in einzelnen Abschnitten, die wir entdeckt haben, ein bisschen zusammenzufassen, was die Kernaussage ist. Wir haben uns dann auch mit anderen Unterthemen teilweise beschäftigt. Das hängt hier alles irgendwo im Riff hier im Raum. Kannst du dir in Ruhe angucken? Vom Rahmen her um 15.30 Uhr ist die Kaffeepause angesetzt. Das heißt, wir hätten jetzt 2 Stunden. Das ist für eine Nachmittagsrunde ziemlich viel. Das bitte?
Ist ein bisschen viel.
Genau. Und dann müssen wir so ein bisschen arbeiten. Die 2 Stunden möchte ich 2 teilen. Und zwar denke ich, fangen wir jetzt mit Matthäus 18 an, so wie wir es kennen. Wir lesen den Text, wir erklären Unverständlichkeiten, gehen dann in die Inhalte. Ich habe dann für den zweiten Teil dieser 2 Stunden, also ich würde mal sagen, ungefähr eine Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde arbeiten beim Text. Das kriegen wir vielleicht mit der Kraft, die wir haben, noch hin. Und dann werde ich euch eine Gruppenaufgabe aufteilen. Dann möchte ich gerne, dass wir uns in Gruppen aufteilen. Ich glaube, es sind 3 Gruppen. Dann kriegt ihr eine Aufgabe und da wäre mein Rat, geht raus, um die Gruppenaufgabe zu machen. Setzt euch draußen irgendwo hin oder manchmal auch im Gemeindesaal, wenn ihr es draußen nicht so toll findet, aber ich finde, das wäre dann einfach warten, warum das schon fast eine Sünde in Anführungsstrichen hier drin sitzen zu müssen. Da müsst ihr einfach nur sprechen in dieser Gruppe und einer muss schreiben können. Ja, also es ist nichts, wo ihr Computer braucht und Netzwerk und Bibliotheken, sondern da geht es um einen ganz konkreten Praxisfall. Das ist aus eurer Gemeinde, sondern aus einem ausgedachten Praxisfall, wo ich euch sprechen möchte, einfach mal darüber zu arbeiten, nachzudenken. Und vielleicht auch hier und da noch eine Bibelstelle nachzuschlagen. Aber da könnt ihr dann miteinander arbeiten. Und ich denke, das ist ganz gut. Und diese Gruppenarbeit endet dann mit dem Kaffeetrinken. Also sprich, ihr macht bis zur Kaffeepause. Dann ist eine Viertelstunde vorher fertig. Seid ihr eine Viertelstunde vorher fertig. Aber dann ist Kaffeepause. Und dann machen wir hier um 16 Uhr weiter gemeinsam. Also jetzt eine Dreiviertelstunde durchhalten. Und dann geht's raus oder wo auch immer ihr das dann machen
möchtet.
Muss der eine schreiben. Sie war das ein Schreiben.
Der schreibt so blöd. Wir sind in. Wir warten. Und ihr wisst, dass wir bei Vers 15 ankommen. Was ich vor der Mittagspause sagte, ist extrem wichtig. Ich glaube, dass das, was in Versen 12 bis 14 steht, oder auch was in allen Versen, die wir bisher behandelt haben, steht, ein Stück weit den Charakter beschreibt, oder die Haltung beschreibt, in der das Folgende zu tun ist. Wir sollten Matthäus 18, 15 nicht leben oder praktizieren, ohne diese liebevolle Haltung, die der Vater hier hat, ohne diese Haltung der Gnade gegenüber den Nachfolgern, ohne dieses Wissen, der Vater wacht eifersüchtig über die Gemeinde und den Einzelnen und möchte, dass da keiner sündigt oder den Weg abkommt oder verloren geht, sondern möchte, dass wir einander mit unseren Schwächen auf der einen Seite ernst nehmen, dass wir die Leute nicht verachten, dass wir mit solchen Leuten Umgang haben, aber ihnen andererseits auch nachgehen, wenn sie von der Gruppe weggehen. Und nochmal, es geht nicht um das äußerliche Weggehen von der Gemeinde, sondern es geht darum, dass er innerlich nicht mehr diese Liebesbeziehung mit seinem Herrn Jesus pflegt. Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, so führe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus 2 oder 3er Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Meiner Meinung nach gehören die Verse 19 und 20 zu diesem gesamten Abschnitt. Wir haben gestern darüber gesprochen, wo man Abschnitte einziehen könnte. In der gemeindlichen Praxis sind die Verse 19 und 20 völlig eigenständig. Denn ich kenne nur eine Situation, in der man sich darauf bezieht. Und dann geht es darum, wenn die nächste Gemeindegebetsstunde angesagt wird, dann zitiert man dieses Wort. Kommt alles in meine Gebetsstunde, denn der Herr hat verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder wenn ihr irgendwie, wenn zwei Leute was übereinkommt, zu bitten. Die Praxis der Gemeinden isoliert diese beiden Verse völlig aus ihrem Kontext. Und es ist eine Theologie für Optiker mit Brille oder ohne Brille. Davor geht es um Sünde und danach geht es um Sünde, nämlich um, wie oft soll ich vergeben. Wie kann man diese beiden Verse einfach rausschneiden mit der Praktikerschere und einfach die Wand schieben und sagen, das ist ein Gebot, das in jedem Kontext gilt. Sobald zwei Leute sich finden und übereinkommen über irgendeine Sache der Welt zu beten, dann werde ich ihnen diese Wunsch erfüllen. Oh, so wird praktiziert. Ich glaube aber, dass diese beiden Verse in einem Kontext stehen und in diesem Kontext gelesen und verstanden werden müssen. Und deswegen habe ich sie jetzt mit zusammengelesen, trennt das bitte nicht. Wir werden am Ende unsere Betrachtung, die wird mehr als eine Dreiviertelstunde heute in Anspruch nehmen, werden wir nochmal zurückkommen. Aber wir fangen mal vorne an. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin. Der Kontext zu dem Vorhergesagten ist, da waren 100 Schafe, eins ist vom Weg abgekommen, hat sich irgendwie verirrt, ist nicht mehr da, wo alle anderen sind, und der Hirte marschiert los, um das eine zu suchen. Der Kontext davor war, der Vater im Himmel achtet eifersüchtig auf seine Gemeinde. Er will, dass kein Kind zu Schaden kommt. Was jetzt in Vers 15 passiert ist, nämlich, dass Gläubige als Beauftragte des Vaters eingesetzt werden, den streunenden Geschwistern nachzugehen und ihre Wiederherstellung zu suchen. Das ist die Brücke von 1,14 zu 15 fortfolgende. Gläubige werden als Beauftragte des Vaters eingesetzt, den streunenden Geschwistern nachzugehen und ihre Wiederherstellung zu suchen. Denn bisher ging es immer darum, der Vater achtet, der Vater will. Das ist das Vaterherz. Und nun geht es darum, du darfst Teilhaber sein in diesem Plan. Du darfst mitwirkend in diesem Plan sein. Und die wichtigste Erkenntnis ist, das geht nicht, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe zum Pastor hin und lass ihn den Sünder überführen. Da steht nicht, wenn aber dein Bruder sündigt, dann gibt es als Gebetsanliegen in einer Gebetsgemeinschaft weiter, damit irgendjemand sich vielleicht um den Sünder kümmert. Dann geh hin. Du, der du das siehst, geh hin. Ja, man könnte vielleicht in der Praxis sich überlegen, wenn fünf Leute was sehen, wer ist von den fünf der Beste, der hingeht? Geschenkt. Aber dieses, das ist nicht mein Job, steht da nicht. Und Pastor, da hinten, da, steht da nicht. Sondern wir haben voll wieder das über dieses Vernetzte geredet. Hebräer 10, 24, 25. Lasst uns gegenseitig aneinander Acht haben, uns ermuntern und ermahnen. Lasst uns ein Netzwerk bauen, lasst uns das Zusammenkommen nicht versäumen, lasst uns zusammenkommen, damit wir aufeinander Acht haben können. Und es ist nicht die erste Aufgabe der Ältesten, der Gemeindeleiter, der Pastoren, wie auch immer wir das Kindchen nennen möchten, der Bischöfe, der Päpste, sich um das Einzelne zu kümmern, sondern du dein Bruder sündigen siehst und du deinen Vater lieb hast, der eifersüchtig auf die Reinheit der Herde wacht. Wenn du selbst mit deiner eigenen Sünde so weit klargekommen bist, dass du verstanden hast, ich bin ein Sünder und ich brauche Hilfe, damit ich den Weg heilig gehe, dann bist du derjenige, der liebevoll hingeht und sagt, Bruder, dich hat der Sünder erwischt. So siehst du das noch nicht mal so. Lass es mir dir erklären. Das ist das, was du uns hier schön formuliert einlädt. Ich würde sagen, er befiehlt es uns, das zu tun. Wenn er meinen Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Grammatikalisch sind die Wörter geh hin und überführe Befehle. Da steht nicht, dann erwäge, ob du hingehst und überführst. Dann überlege, ob das richtig ist. dann bete darum, ob es richtig ist.
Sondern steht man persönlich im Leben.
Natürlich müssen wir überlegen, ist das, was wir sehen, ist das Sünde. Aber wenn dieser Punkt abgehakt ist, wenn dein Bruder sündigt, dann ist immer ganz klar, wo ich fehlt gehen. Warum steht hier, eurer Meinung nach, wir vermuten ja nur, warum steht er, überführe ihn zwischen dir und ihm allein? Was denkt ihr, was ist der Charakter, der dahinter steckt, hinter dieser Aufforderung?
Weil
das ist das, was da steht, genau. Aber warum? Habt ihr eine Idee? Was ist der Vorteil oder was könnte der Grund sein?
Ja. Aber derjenigen kennt und nicht denjenigen wusste. Oder vor allem nicht nach Ausdauer kriegt.
Nicht bloßstellen. Das erkennt er dann, die Sünde und verbessert sich das. Wirklich nicht so viel das mitkriegen oder was zu sagen.
Genau, vielleicht weiß er. Vielleicht weiß er gerade gar nicht, dass es eine Sünde ist und sie merkt es vielleicht gar nicht. Das weist man ihn dann erstmal darauf hin.
Das ist ja nach wie vor von ihr so möglich.
Bei wem?
Dabei. Und ich denke mal, wenn man zunächst miteinander spricht, lässt sich dieser vielleicht ausräumen, bevor man das in großer Gemeinschaft herausposaunt, wie man gerade gesagt hat, an die große Glocke hängt und somit auch noch ein bisschen Rückmord.
Genau. Also ihr beide habt beide Punkte gebracht. Also der eine ist zu sagen, der Sünder könnte sich irren, der weiß gar nicht, dass seine Sünde Sünde ist, oder der kommt, irrt sich. Hat irgendwas falsch verstanden, falsch interpretiert oder hat vielleicht ein falsches Schriftverständnis. Ja, wir haben über Freiheiten vorhin ein bisschen gesprochen. Also du fährst einen Audi A8, ist das was Gutes? Ich bin so ganz unautomäßig. Also fährst den Phaeton von Volkswagen, das ist ein sehr teures Modell, gibt es auch für 200 Exemplare in Deutschland. Mein Chef hat so ein Ding, deswegen weiß ich das, sonst wüsste ich es nicht. Ja, also das ist Sünde. Ja, ist das Sünde oder ist das eine Freiheit, die ich habe? Also es ist gut, es im Kleinen zu besprechen, A, um Missverständnisse auszuschließen oder einzuschränken, bevor 100 Leute dieses Missverständnis hören. Aber der andere Punkt wurde von den Brüdern vorher genannt, wir hängen es nicht an die große Glocke, weil es ja irgendwie unangenehm ist, oder? Ich falle in Sünde und du überführst mich der Sünde, dann ist mir das natürlich unangenehm. Und was ist für euch? Stellt mal vor, ihr sündigt und jemand kommt auf euch zu. Ist es euch leicht, wenn einer auf euch zukommt oder 20 auf euch zukommen? Oder wenn der eine sagt, ja, ich habe das gestern in der Gebetsstunde schon mal angesagt, wir sind sehr besorgt um dich. Da kommt eine Abwehrhaltung hoch. Und deswegen, ich glaube, das ist ein sehr zärtlicher Weg, ein harter Weg, dass der hier gegangen wird. Technisch, um Missverständnisse so früh wie möglich im Keim zu ersticken. Gerücht vielleicht im Keim zu ersticken. Also vielleicht habe ich ja den gar nicht so im Leben gesehen, sondern ich habe noch irgendwas gehört. Und zweitens, wenn derjenige das tut, was der Bibelvers eigentlich voraussetzt, der optimalen Ausgang, wenn er auf dich hört, so was für den Bruder gemeint, dann ist das eine Geschichte zwischen Peter und Ansgar oder Joe und Ansgar. Wir klären das, wir bringen das beide gemeinsam vor den Herrn, wir freuen uns darüber, dass diese Sünde, wie viele andere Sünden, vergeben sind. Und damit auch in die Vergessenheitsschublade dürfen. Und dann ist es gar nicht nötig, noch viele andere darüber zu informieren. Denn wenn es der Herr vergeben hat, warum solltet ihr euer Großhirn mit solchen Informationen noch belasten? Das ist die Musik dahinter. Das heißt, einer geht hin, ist der Lied Nummer 1. Und was ist das Ziel? Also wenn er hört.
Diese Frontex.
Wie bitte? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Ist sofort die Pisse.
Er wird sofort gefressen?
Petzen, ist sofort Pissen geht.
Es geht ihm besser.
Er setzt Pissen. Kennst du nicht Pissen?
Petzen, doch. Wenn ich hingehe zu dem und der Bruder hört, dann ist das Ziel, er ist wieder hergestellt, er ist wieder heil. Das ist das Ergebnis. Das wollte ich eigentlich verkaufen.
Was er doch meinte, dass er hingehen zu ihm und nicht erst Petzen.
Ja. Geht hin zum sündigen Bruder, nicht zu irgendeinem anderen.
Mit einem wäre ich fertig, mit 20 nicht.
Genau, das ist genauso.
1. Timotheus 5 gilt dann nur für Älteste, Mannrecht vor allem.
Das ist meine Auslegung des Textes, ja.
Gut.
Ja. Können wir gerne noch mal explizit behandeln, mir reicht jetzt erstmal der eine Bibeltext mit seiner Wortforderung. Also, einer geht hin, wenn er hört, der Sünder, dann ist Wiederherstellung da, das ist das Ziel. Der Text geht weiter, wenn er aber auf dich nicht hört, wenn er nicht hört,
so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen nun jede Sache bestätigt werde.
Die das andere sagen. Das kann man nicht final klären.
Schade, weil wenn es wirklich an dir wäre, dann wäre früher definitiv der Verantwortung, der das erste hinzugehen hat. Ne?
Richtig. Ich tendiere aber dazu, dass du wusstest, dass ich das Ding jetzt nicht mehr in der Nähe gesündigt wird. Weil wenn ich sehe, dass mein Bruder aus dem Puff kommt, dann hat er nicht an mir gesündigt. Ich verstehe das Vaterherz aber, dass er will, dass sich jemand darum kümmert, weil die Bube, mit der er da zu tun hatte, die muss ich sagen, hat er mir gesündigt. Vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, sorry, aber das sind dummerweise meine Erfahrungen aus dem Gemeindealltag, damit wir zu tun haben. Was nicht heißt, dass die einzigen sind. Eins und zwei gehen hin, also ich nenne das die Bruder 1 und 2 und vielleicht Bruder 3, das lässt er hier offen. Und da müssen wir überlegen, vom Zusammenhang her, was ist sinnvoll? Gehen hin, reden mit ihm. Warum soll Nummer 2 und vielleicht Nummer 3 hingehen? Laut Bibeltext.
Das sind Zeugen,
das heißt, halt Zeugen, ne?
Das Zeugen. Das heißt, es ist in 5. Mose 21, steht ja irgendwie was so, es soll nichts oder kein Urteil gefällt werden, ohne dass es aus zwei oder drei Zeugen kommt.
Okay. Richtige Antwort, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Halbzug zurück. Also, 2 und 3 sollen hingehen, weil Zeugen gebraucht werden. Bist du gut?
Ja.
Wunderbar. Was bezeugen diese Zeugen? Gibt es 2 Denkrichtungen?
Den Sachbestand der Sünde.
Ah, du behauptest den Sachverstand der Sünde. Also ich sehe den Mann aus dem Bordell kommen, rede mit ihm, du, das ist Sünde, das ist Unzucht, guck hier in der Bibel, hast mich gesehen, lass mir dir helfen, nee, das ist nicht so, er hört mich. Jetzt nehme ich euch beide und nach deiner Argumentation sollen sie bezeugen, er ist aus dem Bordell gekommen. Das haben sie aber vielleicht nicht gesehen. Würde uns dann der Prozess kaputt gehen an der Stelle? Lass mal rumstehen, ich will nicht sagen falsch, ich will nur erstmal den Horizont dabei haben, was könnte es noch sein. Also Variante 1, die Zeugen, dass er gesündigt hat. Könnte der Zeugen noch was anderes sein oder könnten sie etwas anderes noch bezeugen?
Dass die meinten, dass der Vorfall ist Sünde, was er getan hat, auch wenn die das nicht gesehen haben, aber die unterstützen den, der das gesehen hat.
Die sagen, wenn du tatsächlich bei Prostituierten gewesen bist, dann ist das Sünde. Okay, die würden also mehr die juristische Sicht bestätigen. Hier wäre es der Augenzeuge in deinem Beispiel, ich habe die Sünde gesehen. Bei dir wäre es, ich habe zwar nicht die Sünde gesehen, aber ich bezeuge, wem gegenüber wäre dann die Frage? Ich bezeuge, es ist wirklich Sünde. Wem gegenüber würden sie das bezeugen?
Dem Sünder gegenüber.
Dem Sünder gegenüber. Das heißt, der Bruder, der sagt, also komm, du mit deiner Bibelhaltung immer, ja? Gott hat mich zur Freiheit berufen und ich habe halt so einen Körper und ich glaube, dass das für Gott in Ordnung ist, ja? Gott hat mir keine Frau im Leben geschenkt oder meine Frau ist verstorben oder die ist frigide oder was auch immer, da für blöde Argumente kommen. Ich brauche das und ich glaube, das ist okay. In deiner Argumentation würden jetzt die beiden Brüder kommen und sagen, nee, Ansgar, es ist nicht okay. Der Bruder, nee, lieber Bruder, es ist nicht okay. Die Gründe, die du alle annimmst, sind traurig. Wir sind traurig mit dir, dass du keine Ehefrau hast. Wir sind traurig, dass deine Frau verstorben ist, oder wir sind traurig, wie seine Frau sich verhält. Das tut uns alles leid. Und vielleicht können wir da auch nochmal einen Weg finden, mit der Leiche zu sprechen, ist Quatsch, aber mit der Frau nochmal zu reden, was denn das Problem ist, warum sie sich verhält, wie sie sich verhält. Aber am Ende des Tages darfst du nicht zu einer anderen Frau gehen. Das geht nicht. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes und dieser Tempel darf sich nicht zu Prostituierten verunreinigen. Lass uns mal den ersten Korintherbrief aufschlagen. Dazu hat der Paulus schon mal was geschrieben und das könnte dir eine Hilfe sein. Das heißt, in dem Fall würdet ihr ich bin als Erster hingegangen, meine Aussage, Sünde, bezeugen, ja, es ist wirklich Sünde. So, jetzt haben wir zwei Varianten, wie man diese Zeugenschaft verstehen kann. Es gibt noch eine dritte.
Genau.
Weil du wolltest was sagen, wenn die eben. Das war das? Okay.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die beiden Zeugen bezeugen sollen, dass einer mit ihm gesprochen hat. Über diese Sünde.
Und wem gegenüber bezeugen?
Der Gemeinde zum Beispiel, wird es passen, der nächste Schritt zum Beispiel ist.
Ja, genau. Könnte auch sein, dass wenn dann er nämlich nicht hört, Ansgar hält nochmal seine Rede und die anderen beiden sagen, Ansgar ist liebevoll mit dem Bruder umgegangen, er hat ihm von der Schrift her das Ganze bewiesen und belegt, aber der will einfach nicht hören. Dieses Zeugnis tragen sie dann in die Gemeinde und sagen, wir drei kennen die Fakten, wir waren dort, der Bruder hat zwar zugegeben, dass er die Tat begangen hat, weil sie gar nicht eine Sünde ist. Das wäre auch eine Form von Zeugenschaft. So, wollen wir jetzt abstimmen, welche die richtige?
Alles richtig sein?
Ich denke auch. Ich denke, dass wir hier nicht in der Strafprozessordnung arbeiten dürfen, ja? Dass das exakt immer ausgehandelt ist, weil so das jüdische Rechtssystem auch nie funktioniert. Wir müssen immer aufpassen, dass wir unsere Art von Rechtsprechung und Gesetzgebung nicht verwechseln mit dem, wie der Jude oder der Hebräer tickt. Bei uns ist immer alles exakt festgelegt. Wenn ein Auto mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigen Müll abgelegt und 4 Achsen rechts um die Kurve fährt, dann ist das so. Wäre aber links um die Kurve, gibt es dafür keinen Paragrafen und derjenige kann schuldig gesprochen werden. Etwas überschoben. Aber wir sind immer sehr exakt. Während die jüdische Gesetzgebung, und das ist ja das, was grundsätzlich das Hebräertum auch geprägt hat, ist eher paradigmatisch, so sagt man. Es sind immer Beispiele, die gebracht werden und jeder wusste, ob nun die Kuh vom Dach runterfällt, oder das Schaf vom Dach runterfällt, oder der Hund vom Dach runterfällt, ist egal. Auch wenn das mosaische Gesetz von der Kuh spricht. Wir brauchen nicht immer jeden einzelnen Fall und 27 Juristen, die sagen, hey, dieser kleine Fall, es war eine dreibeinige Katze. Der ist leider nicht geregelt, deswegen gilt das Gesetz nicht. Und dann sagen wir, klar, das Gesetz wird angewandt. Also von daher müssen wir ein bisschen immer unser Rechtsverständnis, was ein gutes Rechtsverständnis ist, aber auch komplizierte Seiten hat, müssen wir ausgliedern und sagen, wie hat denn der Hebräer getickt und gedacht, und der redet hier jetzt hin, er redet in die jüdische Gemeinde hinein. Auch wenn da alles Christen sind, aber sind natürlich per se erstmal jüdisch. Kurve zurück, ich glaube, dass der Zeuge einfach ein Aktiver in dem Prozess wird. Sowohl, wenn drei Leute es gesehen haben, geht trotzdem erstmal einer hin. Aber wenn er auch mich nicht hört beim ersten Mal, werde ich die anderen beiden Augenzeugen natürlich mitnehmen. Insbesondere, wenn er sagt, hä, wie Bordell, wo gibt es ein Bordell in Minden, das wusste ich ja gar nicht. Also wenn er sich so rauslügt, dann würde ich natürlich die anderen beiden Augenzeugen mit herzunehmen. Und sie werden sagen, komm, hör auf zu lügen. Wir haben dich gesehen. Dieses Gesicht, diese Jacke und das Auto mit dem Kennzeichen ABCDEFG hast nur du. Du bist da rausgekommen. Wir haben sogar gesehen, wie du 2 Stunden vorher, oder keine Ahnung, wie lange man da bleibt, rein vorher reingegangen bist. Dann würde das Zeugentum ihm gegenüber. Wie er dann reagiert, können dann 3 Brüder bezeugen. Die dritte Stufe, ich male es mal ran, dann kann ich dort besser zeigen. In der dritten Stufe haben wir das Problem, dass wir da im besten Fall mehrere tausend Leute haben. Denk mal an amerikanische Großgemeinden, ja, MacArthur's Grace Community Church mit mehreren tausend Leuten, Rick Warren's Saddleback Church mit mehreren tausend Leuten, da sind wir manchmal kleine Familien gegenüber, ja, also im deutschsprachigen Raum hat man nicht ganz so viele Großgemeinden. Diese Gemeinde, die braucht Leute, die ihr sagen, was schon geschehen ist. Und diese Zeugen hier können gegenüber der Gemeinde sagen, wir sind Augenzeugen der Tat. Wir sind juristische Zeugen, dass das auch in Gottes Augen Sünde ist. Und wir sind Zeugen davon, dass Gespräche stattgefunden haben, dass wir versucht haben, gemeinsam diesen Bruder auf den richtigen Weg zu gehen. Und wir bezeugen, wie er das verweigert hat. Geht nur der eine direkt in die Gemeinde, muss das Sündige in die Gemeinde geht nur ein ausgewiefter Kerl sein. Der muss sagen, ja, Ansgar war schon da. Und wenn ihr erlebt hättet, wie der mit mir umgegangen ist, Entschuldigung, der hätte jeder von euch ihn sofort aus dem Fenster geschmissen oder aus dem Zimmer rausgetan. Eine so arrogante Art, wie der mit mir umgegangen ist. Und der hat die wildesten Sachen über mich behauptet. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich verstehe überhaupt nichts. Was, das ist da, reden wir vom gleichen Gespräch? In welchem Kinofilm bin ich denn hier? Also, wir hätten, wenn nur einer hingeht in der Gemeinde, eine für die Gemeinde tödliche Situation. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hot. Wer hat recht? Die Gemeinde hat keine Chance. Und deswegen zieht sich dieses alttestamentliche Gebot durch, dass wir sagen, wenn es zu einem Urteil kommt, und der Begriff Urteil gefällt mir nicht an der Stelle, aber das ist im Alten Testament das Wort, dann nur aufgrund von zwei oder dreier Zeugen Mund. Diese Gemeinde sollte nichts diskutieren, erörtern, anhören, wenn nicht diese beiden Schritte gelaufen sind. Halte bitte von dir weiter 20 Sekunden lang auf deine Hand hoch, weil ich will noch die fehlenden Pfeile malen. Das war nicht alles richtig. Es geht noch weiter, das wissen wir, aber schauen wir mal, ich will erstmal deine Meinung.
Also wir haben eine, oder ich habe eine, mit einem gesprochen, der hat in Gemeinde Ähnliches gehabt, was heißt Ähnliches? Er hat neben die Kneipe, hat er jemand angerufen, er war früher Alkoholiker. Hat ihn jemand angerufen, er geht zur Kneipe, holt er den Freund oder seinen Bruder oder jemanden abholen.
Der war, hat ihn nur abgeholt, der war nicht
ja. Da kommt er da raus und dann wollte er irgendwie bei einem Schwindig oder sonst was. Oder er sagte, hier hat man ein Bier. Und in dieser Zeit, gerade wo er hält, kommt er aus der Gemeinde vorbei in die Fahrt. Statt ihn anzusprechen, was du hier machst, er geht sofort in die Gemeinde, das wird sofort so viel aufgebläst, dass er schon nächsten Sonntag schon nicht Mitglied in der Gemeinde ist.
Kurzer Prozess, sagt man sowas. Ja. Hatten wir auch einen Baum vor dem Haus? Mit so einem Seil, was
runterhängt. Vielleicht
aufhängen. Ja, das war eine wahre Geschichte. Ne?
Ja,
das
war
auch erzählt. Aber auch überrascht und so weiter.
Ich glaube, dass viel falsch gemacht wird in diesem Bereich. Und das spielt ja auch in eure beiden Beiträge. Es könnte sich hier jemand täuschen. Der Sünder könnte sich täuschen über die Sünde oder der kommende hat aber was falsch verstanden. Hat eine falsche Information. Einer geht hin. Und sein Ziel ist, das vom Weg abgekommene Schaf zum richtigen Weg zurückzubringen, dem Bruder zu zeigen, du lebst in diesem Punkt nicht im Willen des Herrn. Aber ein Christ lebt im Willen des Herrn. Lass mich dir eine Hilfe sein, um dort wieder hinzukommen. Das heißt überführen. Überführen heißt nicht nur sagen, du hast was falsch gemacht, sondern auch zeigen können, dass das nicht der Wille des Herrn ist. Und das wichtige Ziel, und das ist die Mission, ist die Wiederherstellung. Wiederherstellung des Sünders für die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Das heißt, dieser Mensch, wenn er tatsächlich sündigt, da ist eine Störung in seiner Beziehung zu seinem Schöpfer und zu seinem Erlöser, der für ihn am Kreuz geblutet und Schmerzen ertragen hat. Und diese Beziehung muss wiederhergestellt werden. Darum geht es. Ich bin Erfüllungshilfe für die Beziehung Gott zu dem Sündigenden, zu dem Kleinen, der gerade einen Fehler macht. Wenn das nicht funktioniert, gehe ich weiter und nehme eine Person und eine zweite Person dazu und wir gehen mit der gleichen Mission los. Wir wollen, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Wir wollen hierhin. Das ist das Ziel, wo uns Gott hinhaben will. Und Gott setzt uns als Erfüllungsgehilfen hierfür ein. Ein Prinzip Gottes, dass er seinen Willen durch Menschen ausführt. Punkt. Wenn er auf diese drei nicht hört, und sie haben Zeugenfunktion, in drei Richtungen. Wie bezeugen wir, dass du diese Sünde gemacht hast? Wir lassen dich mit einer etwaigen Lüge nicht durch das Netz fallen. Wie bezeugen wir, dass das, was du tust, auch eine Sünde ist? Dass das nicht nur eine persönliche Lieblingsspielwiese von Ansgar ist, der sagt, wenn der Rock nicht mindestens bis unterkante Kniescheibe geht, ist das Sünde. Das könnte ja meine persönliche Spielwiese sein. Sondern drei Leute kommen und sagen, das ist Sünde. Dass das mit der Rocklänge noch keine perfekte Sicherungsschnur ist, auch klar. Keiner in der ganzen Gemeinde so die Denke sein, wenn der Rock bis hierhin geht, ist das schon Prostitution pur. Dann hat derjenige ein Problem. Aber erstmal vom Prinzip her ist das gut. Nicht einer, bis einer Auslegung des Gesetzes kommt, sondern zwei oder drei. Ziel ist die Wiederherstellung des Sünders mit Gott. Und dass zwei oder drei Leute merken, er hat Buße getan. Kommt, da kann man auch zurück. Aber man merkt, dass der Prozess hier zwar einfach gezeichnet ist, aber komplex im Leben sein kann. Stellt euch vor, die drei gehen hin und der Bruder tut Buße und es findet Wiederherstellung statt. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber wenn er auf die zwei bis drei nicht hört, dann sage du es der Gemeinde, also die Nummer eins sagt es der Gemeinde, Nummer zwei und drei sind dabei und treten als Zeugen auf. Entweder wir haben alle die Sünde gesehen, oder eins hat die Sünde gesehen und hat mit dem Bruder darüber geredet, oder im Gespräch mit uns hat der Bruder auch die Sünde oder die Tat zugegeben. Das heißt, die Gemeinde hat keinen Zweifel mehr daran, dass überhaupt eine Tat stattgefunden hat. Die drei bezeugen, wir haben ihn vom Wort Gottes her überführt, folgende Bibelstellen oder folgende Erklärung haben wir gebracht. Und die drei sagen, aber er hat nicht gehört. Und dann muss die Gemeinde nicht mehr hingehen, sondern was muss sie tun? Auf Bibeltext, einfach gucken.
Die Gemeinde muss ihm das dann auch nochmal sagen.
Steht das da? Oder hast du das geschlussfolgert?
Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er wie und so weiter. Das heißt,
der Bibeltext überspringt, was die Gemeinde genau tut. Da steht nicht, und dann gehe die Gemeinde hin und überführe ihn zwischen, ihm und der Gemeinde rein. Mhm. Sondern dieser Schritt steht einfach nicht da, was die Gemeinde genau macht. Aber wir hören, es gibt die Möglichkeit, er hört nicht. Ergo, also daher, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die Gemeinde in irgendeiner Art und Weise regelt. Komplett Grace Community Church, 3000 Leute, der Schuldige wird von Phil Johnson zur linken Hand, ein Riesenkerl, und John Carver, ein Riesenkerl zur rechten Hand, nach vorne geführt. Der Leiter der Musikarbeit, das ist ein Dirigent, macht 1, 2, 3, 4 und 3000 Leute sagen, du sündigst, komm zurück zum Herrn. Natürlich nicht, das geht nicht. Aber es steht nicht da, wie es laufen soll. Weil Bibel Richtungen das auffordern, aber auch eine gewisse Kreativität von euch verlangt zu überlegen, was ist denn das Richtige? Es könnte sein, dass die Gemeinde sagt, wir reden durch den Mund unserer Ältesten. Da gehen dann die Ältesten hin. Grace Community Church hat, glaube ich, 20 Älteste. Gehen alle 20? Nee, da gehen zwei. Man könnte sagen, wir möchten gerne, dass es der Pastor macht. Dann macht er es den Pastor. Aber die Gemeinde beschließt, Pastor, bitte gehe mit folgender Botschaft. Und der Pastor ist dann der Redner. Ja, wie es Pressesprecher, Regierungssprecher gibt, die dann etwas sagen im Namen der Regierung, die dahinter stecken. Oder so. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, nee, vielleicht haben die drei die Idee gehabt, wir schreiben einen kurzen Brief, wo wir nochmal Fakten bringen und die herzliche Bitte kommt zurück. Du gehörst zu unserer Herde, du gehörst zum himmlischen Vater. Wir sind traurig, wenn du diesen Weg weitergehst. Und es wird schlimm sein für dich, wenn du weitergehst. Bitte komm zurück. Lass uns kreativ sein, wie wir dir helfen können. Und dann unterschreibt in der Gemeindestunde, klassischerweise macht man sowas in Gemeindestunden, unterschreiben dann 100, 2000 Leute. Wäre eine Möglichkeit, wenn demjenigen das hilft, einen Brief zu kriegen, wo 2000 Leute sagen, kehr doch um. Kreativität. Deswegen hatte ich gefragt, was steht da, was die Gemeinde tun soll, steht nicht. Nur irgendwie artikuliert. Die Gemeinde als der irdische Leib Gottes artikuliert gegenüber dem einen Glied, Houston, du hast ein Problem. Und du musst was tun. Und dann hört er, und das Ziel ist Wiederherstellung. Die Sünde wird vor Gott vergeben. Gott nimmt denjenigen wieder auf. Gott sieht nur noch Christus, wenn er den Sünder angeht und sagt, die Sünde ist, wenn die Fahne ist, vergeben. Und ich werde sie nie wieder hochbringen. Und ich erlaube niemandem, anderen diese Sünde wieder hochzubringen, denn sie ist vergeben. Und dann alles gut. Ansonsten, tja, sei er dir wieder heil und der Schöne. Kann man länger drüber nachdenken, was das heißt, ist ehrlich gesagt momentan nicht mein Thema. Weil ich mein Thema hier sehe. Das ist der Punkt. Bei Gemeindezucht, wie ich es im brudergemeindlichen Kontext manchmal gehört habe oder mitbekommen habe, ist das Ziel, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Tag. Raus jetzt mit mir. Raus! Das steht ja in der Bibel. Stimmt ja. Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Das ist 1. Korinther 5 bis 6, irgendwo da drin dreht. Und das ist ein Aspekt, der damit reinzählt. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist Heiligung der Gemeinde. Und wenn jemand in der Gemeinde sich mit Schmutz vollkippt, ist nicht das Ziel, den Schmutz irgendwie rauszukriegen, ist er jetzt raus und lang fliegen, ist drinnen lang geflogen, irgendwie rauszukriegen, den Schmutz, sondern den Schmutz sauber zu machen, um drin zu behalten. Weil der Vater diese Herde liebt. Weil der Vater dem hundertsten Schaf hinterhergeht. Und dich einsetzt, genau diesen Auftrag zu erfüllen. Auch wenn es ein sehr schlimmer Weg sein kann. Ein herzzerreißender Weg. Und du wirst hier in Versuchungen stehen, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo du froh bist, dass er deinem Leben nicht vorkommt. Ich musste SMS lesen, ich habe Hotelrechnungen gesehen von einer Frau, die ich am Ende wegen Ehebruchs und Unzucht aus der Gemeinde abschließen musste. Ich habe gelesen, was ihr nicht mit ihr verheirateter Lover ihr für Mails geschrieben hat. Ich hätte auch eine Internetseite aufrufen können, wo es in Porno geht. Das wäre genau der gleiche Text gewesen. Aber ich musste es lesen, weil ich sie überführen musste. Hier, ich war ja alleine hingegangen. Also manchmal hat man hier richtig Stress auf der Station. Stress, weil ein Mensch wenn ich in die falsche Richtung läuft, teilweise auch sagt, ich weiß, was du sagen willst, aber du hast recht. Aber ich komme da nicht raus. Und ich will, ehrlich gesagt, auch gar nicht raus. Du wirst an die Grenzen deines Könnens geführt, sehr schnell. Aber es ist unser Job. Weil der Vater diesen Menschen lieb hat. Und der dahin will. Also stecke ich hier meine Energie rein, um dorthin zu kommen. Und wenn das nicht klappt, werde ich noch eine weitere Meile gehen und versuchen, mit Nummer 2 und Nummer 3 hinzugehen, weil ich dahin will für den Bruder. Und wenn das nicht klappt, werde ich mich des Schrittes aussetzen, vor die Gemeinde zu gehen. Wo vielleicht 5 Leute in der Reihe sitzen, die genau das Gleiche tun und froh sind, noch nicht enttarnt worden zu sein. Die zum Teil versuchen werden, die Sünde dieser Person zu rechtfertigen. Wir haben sowas vermutlich zwischen dem 1. und dem 2. Korinther. Da wird Paulus ziemlich stark angefahren von einem Mann aus der Gemeinde. Vermutlich der die Frau seines Vaters, mit der er Geschlechtsverkehr hat. Und da wird dann zwischen diesen beiden Briefen, kann man aus dem 2. Korintherbrief ableiten, da wird richtig Stimmung gemacht gegen Paulus. Da müssen anscheinend Leute auf die Seite dieses Sünders gekommen sein. Und die Frage ist, wer sind denn die Leute, die Partei ergreifen für den Sünder? Sind das Leute, die gegen den Apostel sind, oder sind das Leute, die das Gleiche tun wie er? Und deswegen war dieser eine Flipchart vorhin hier, anderen die eigene Sünde mit hineinzunehmen, total biblisch. Ja, da willst du gegen einen in der Gemeinde vorgehen, der die Sünde A tut, und plötzlich kriegt er 4 Verteidiger. Du legst dich ernsthaft, warum verteidigen die den? Ein Punkt könnte sein, nicht immer muss sein, sondern könnte sein, die tun das Gleiche. So, von daher ist das ein Stressakt. Und ich stehe in der Gefahr, was soll ich der Gemeinde alles sagen, wie viele Details gebe ich preis? Ich habe die E-Mails, von denen ich erzählt habe,
Wir haben ihn natürlich nicht vorgelesen. Sondern ich habe gesagt, ich war mit Leuten da und wir haben die Sachen vorgetragen und die Schwester hat das bestätigt. So, und da ist hier eine ganz große Kunst drin, ein kostbares Gewebe, was Gott hier gemacht hat. Wenn er das brav, gehorsam und glaubensgehorsam tut, dann wird es ganz oft dahin führen, es kann aber auch manchmal dazu führen, dass es dann zu dem kommt, was die Gemeindeausschuss nennt. Das Wort steht da nicht, aber bisher gehörte er zur Gemeinde und dann sei er dir wieder heil und der Zöllner, das ist definitiv außerhalb der Gemeinde, du bist nicht mehr Glied unserer Gemeinde. Nein, wir glauben, dass dein Leben zeigt, dass du nicht zum Leib Christi gehörst. Und das machen wir formal mit einem Gemeindeausschluss, vielleicht sogar mit einem Brief. Aber das Eigentliche ist, wenn wir zum Leib Christi gehören, diejenigen, die Christus gehorchen, die ihm nachfolgen, die ihr Leben aufgeben und so leben, wie Gott es haben will. Und das tust du nicht, mein Bruder, meine Schwester. Und deswegen will ich dich ab sofort nicht mehr als mein Bruder und meine Schwester bezeichnen. Und jetzt die Frage, bevor ich den Seitengleis nochmal eröffne. Ist dann Ende von der Fahnenstange? Also wenn wir hier unten angekommen sind, nach dem Gemeindeausschluss, was ist dann?
Beten für den? Beten für den Menschen?
Und das hält sich alles auf, bitte. Erklär mal mehr, was du damit meinst, bitte.
Das Gebet für diesen, der ehemalige Glied, der jetzt nicht mehr dazu gehört, dass wir sagen, da kommen zwei, drei Leute über einen zum Beten für ihn, für die Wiederherstellung.
Interessanter Punkt, okay. Weil du würdest das als den vierten Schritt sehen, dieses Gebet. Ich habe nachher eine andere Alternative, aber ich will nicht sagen, mein ist richtig, dein ist falsch.
Ich will jetzt 19 und 20 eher in die Richtung deuten, dass nahe meine Ältesten, jetzt will ich das einfach mal die rausgreifen, die Vollmacht auch haben, diese Dinge, die da beschlossen werden, auch über, also ins Himmelreich hinaus gelten.
Ja, da meinst du das 18, oder?
Das 18.
Oh. Mit dem Binden und dem Lösen?
Mit dem Binden und Lösen, ja, Entschuldigung.
Hm? Okay.
Okay, das habe ich nicht verdacht.
Also, ihr könnt das Matthäus 18 nicht klären, denn eigentlich hört Matthäus 18 mit dem Gemeindeausschluss auf. Das heißt aber nicht, dass der Prozess wirklich zu Ende ist, sondern die Beschreibung hier hört auf. Ich glaube, dass vor Matthäus 18, hier ist noch eine Lücke, noch etwas passieren muss. Matthäus 18 beschreibt zwar einen Prozess, aber beschreibt nicht den vollständigen Prozess. Ich glaube, dass vor Matthäus 18 noch etwas passieren kann. Und ich glaube, dass nach Matthäus 18 noch etwas passieren kann. Ohne die Details jetzt auslegungstechnisch gehen zu wollen, ich habe darüber eine 100-seitige Masterarbeit geschrieben, der verzeiht, dass ich das jetzt in einer halben Stunde zusammenfassen kann. Ist, dass wir einen solchen Fall vermutlich haben in den beiden Korintherbriefen. Genau dieser Mann, von dem ich gerade sprach, im ersten Korintherbrief, wo von einem Mann geredet, wo Paulus sagt, hey, in eurer Gemeinde lebt jemand sexuell mit der Frau seines Vaters zusammen. Das scheint nicht seine Mutter zu sein, weil sonst hätte Paulus geschrieben, seine Mutter. Das könnte also eine Stiefmutter sein. Ja, aber auf jeden Fall hat da irgendjemand Verkehr mit der Stiefmutter, was nach jüdischem oder göttlichem Gesetz trotzdem Unzucht ist. Ja? Und er erschimpft die Korinther aufs Schärfste aus, dass sie völlig aufgeblasen sind, dass sie sowas nicht nur in ihren Reihen dulden, sondern nichts dagegen unternehmen. So, dann passieren irgendwelche Dinge. Offensichtlich haben sich die Korinther damit auseinandergesetzt, was der Apostel ihnen geschrieben hat. Hey, ich will noch Leute, die auf die Bibel hören oder auf die Apostel hören. Und sie haben gehandelt. Und nach meiner Interpretation hat derjenige tatsächlich, nachdem noch ein bisschen die Sache noch schlimmer geworden ist, hat er aber Buße getan. Und dann gibt es Kapitel 2, Korinther 2, die Verse 5 bis 11. Ich will jetzt einfach mal, und wie gesagt, ich kann nicht auf jeden Vers jetzt eingehen, aber vielleicht könnt ihr den Grundtenor allein schon vom Lesen der Verse
verstehen. 2.
Korinther, Kapitel 2, und dort die Verse 5 bis 11. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet.
damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Denn da schaue ich euch, habe ich auch geschrieben, dass ich eure Gebärung kennenlernte, auch in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas vergeben habe, um eure Willen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Willkommen in paulinischen Texten. Das ist, was Paulus so unsympathisch macht. Solche Texte. Man liest sie und man sagt, wovon ist hier die Rede? Und wenn ich was vergeben habe, wenn ich was zu vergeben hatte, dann habe ich auch vergeben, aber ich habe nicht um meine Willen vergeben, nicht um meine Willen, sondern um eure Willen. Und man überlegt, was für ein Denken steckt dahinter, dass er solche Sätze schreiben kann. Also es ist spannend, sagt er. Aber worum es eigentlich geht, da ist jemand, der hat gesündigt. Leute haben ihm gegenüber gehandelt, ich unterstelle, ein Großteil der Gemeinde in Korinth, aber eben nicht alle in Korinth, ein Großteil der Gemeinde in Korinth hat ihn aus der Gemeinde als ausgeschlossen betrachtet und entsprechend behandelt. Das hat ihn traurig gemacht, weil er sich da irgendwie doch wohlgefühlt hat oder er gemerkt hat, nee, da läuft was. Das hat er als Strafe empfunden, aber er hat Buße getan, sodass dann die Aufforderung Vers 7 ist, nun müsst ihr vergeben. Er tut Buße, also vergebt. Zweitens sollt ihr ermuntern. Warum müssen wir einen Menschen, der ganz tief in Sünde verstrickt war und irgendwann, nachdem er aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, ermuntern, weil er plötzlich von Gott die Erkenntnis über die Tiefe seiner Sünde verstanden hat. Und er hat mindestens zwei Sünden mittlerweile im Rucksack. Die eine Sünde ist die Unzucht. Und die andere Sünde ist, ich habe auf Bruder 1, auf Bruder 2 und 3 und auf die Gemeinde nicht gehorcht. Ich habe Gottes Sicherheitsnetz schön mit meiner Heckenschere durchgeschnitten. Gott hat mir Sicherheiten geschenkt, damit ich den geraden Weg gehe. Und ich habe ihm den Mittelfinger gezeigt und gesagt, wir können ja alle mal gerne haben. Ich ziehe mein Leben durch. Und diese beiden Sünden hat er im Gepäck. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, wenn er jetzt Buße getan hat über seine Sünden, vergebt ihn, ermuntert ihn, damit er nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Die Bildsprache an der Stelle ist extrem. Von Traurigkeit verschlungen werden. Wenn man richtig down war, und vielleicht sogar down war wegen deiner persönlichen Fehlverhaltens, der weiß, was es heißt, von Traurigkeit verschlungen zu werden. Es gibt Menschen in der Geschichte, die ob ihrer Sünde, also wegen ihrer Sünde, und der Erkenntnis darüber so traurig geworden sind, dass sie über Selbstmord nachgedacht haben. Suizidgefahr, würde man heute sagen. Und unser Seelsorger Paulus sagt, Leute, da ist jemand extrem tief in Sünde gewesen. Und er hat sich lange gestreut. Und jetzt kommt er zur Erkenntnis Gottes, weil Gott gnädig ist und sein Heiliger Geist ihn überführt hat. Und jetzt ist euer Ding nicht nur, okay, aber das darf sich nicht wiederholen. Das ist nicht euer Job. Sondern vergebt ihn, ermuntert ihn, hab Acht drauf, der ist jetzt sowas tief am Boden, der muss unbedingt in den Arm genommen werden und gekuschelt werden. Das ist jetzt euer Dienst, nachdem ihr lange Zeit gar nichts getan habt, erster Korintherbrief, dann endlich gehorsam geworden seid, prima Leute, habe ich auch erwartet, schreibt Paulus, ist jetzt euer Job, in die andere Richtung zu marschieren, nämlich Vers 7, dass ihr im Gegenteil, also jetzt, bisher habt ihr in die eine Richtung gekämpft, jetzt kämpft in die andere Richtung, richtig aktiv rangehen, dass derjenige wiederhergestellt werde. Und wie soll das geschehen, Vers 8? Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Die Gemeinde, die hier einen Ausschluss beschlossen hat, soll, falls er dann irgendwann hier unten auf dem Boden angekommen, doch Buße tut, soll vergeben, soll wiederherstellen, aber weil die Sache so verkorkst ist, soll sie gemeinschaftlich etwas Neues beschließen. Nicht nur, wir nehmen wieder auf, das ist klar, sondern lasst uns ihm gegenüber Liebe üben. Und das ist allgemein formuliert, weil es von der Sünde abhängt. Ja? Ihr habt ja in der Gemeinde Menschen, die in die Abhängigkeit von Drogen, also Alkohol oder Spritzdrogen gekommen sind. Und wenn vielleicht irgendeiner wieder da reinrutscht, dann werdet ihr Ideen haben und habt Leute unter euch, die euch auch Ratgeber sein können an der Stelle, wie man einer solchen Person gegenüber Liebe übt. Vielleicht hat er mittlerweile in den paar Monaten seine Wohnung verloren, seine Frau verloren, was da alles kaputt geht. Und dann muss die Gemeinde klug sein und überlegen, wie können wir demjenigen gegenüber wieder Liebe üben. Bei anderen Menschen gibt es vielleicht ganz andere Maßnahmen, die nötig sind. Vielleicht sogar die Tatsache, dass man ihn ein, zwei Jahre lang seelsorgerlich begleiten muss. Ich werde euch irgendwann im Laufe des Tages eine Liste von Büchern empfehlen rund um das Thema. Werde ich hier vorne anzeigen. Die müsst ihr alle nicht lesen, aber wer gerne in diese Richtung weiterdenken möchte, dem empfehle ich diese Bücher sehr. Und ein Buch heißt Vergeben und Vergessen. Das ist auf dem deutschen Buchmarkt nur noch im Antiquariat erhältlich. Wie alle guten Bücher nur noch im Antiquariat zu erhalten sind, habe ich den Eindruck. Und da geht es in diesem Buch darum, dass der Pastor Don Baker beschreibt, wie er eines Abends einen Anruf von einem Pastor einer Nachbargemeinde bekommt. Und der Pastor sagt, du Don, es ist jetzt mehr oder weniger schon offenkundig, die Gerüchteküche kocht und ich möchte gerne, dass du es nicht über die Gerüchteküche hörst, sondern von mir. Einer deiner wichtigsten Mitarbeiter, dein Prediger in der Gemeinde, ist seit 10 Jahren in verschiedensten ehebrecherischen Beziehungen. Der Prediger, der Sonntag für Sonntag vorne steht und das Wort Gottes verteilt, seit 10 Jahren kontinuierlich mit irgendwelchen anderen Frauen unterwegs. Das ganze Buch behandelt, wie die Gemeinde damit umgeht. Wenn ihr irgendwann mal in den Fall kommt, dass so eine Katastrophe bei euch losbricht, ruft mich an, lasst euch mir dieses Buch, lasst euch Familie dieses Buch zuschicken. Als ich das Buch sah, ich habe es jetzt erst vor 3 Monaten kennengelernt. Ich war in der Schweiz, arbeitsmäßig, habe das Buch per Zufall in Anführungsstrichen, ich sehe es als Führung Gottes, per Zufall im Bücherregal unter hunderten von Büchern gesehen. Ich habe gar nicht mal nach Büchern gesucht, ich habe bloß 3 andere Bücher ins Regal stellen wollen, da war eine Lücke. Ich habe auch das Buch Vergeben und Vergessen, cooles Buch. Ich habe geweint, als ich das Buch gelesen habe. Weil ich gemerkt habe, das ist genau das, wie Gott denkt. Genau das, wie Gottes Herz ist. Und ich habe euch von meinem Freund erzählt, der diese grobe Sünde begangen hat, des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Und unsere Gemeinde hat es nicht geschafft, göttlich damit umzugehen. Das hat mir das Herz zerrissen, als ich merkte, ey, es gibt keinen richtigen Weg. Und was diese Gemeinde gemacht hat, Exkurs zu Ende, sie haben diesen gefallenen Bruder nicht, er hat dann auch Buße getan, also es kam gar nicht zum Gemeindeausschluss. Ja. Es war eigentlich hier, der Pastor ist dann hingegangen, und hat ihn angesprochen und er hat dann in dem Gespräch letztlich Buße getan. Das heißt, wir sind gar nicht bis zum Ausschluss gekommen, aber dadurch, dass es eine herausgestellte Persönlichkeit in der Gemeinde war, stellten sich natürlich Fragen, darf er jetzt jeden Sonntag weiterhin auf die Kanzel oder darf er das für 3 Monate nicht? So praktische Fragen, die dann hochkommen. Ich will nicht das Buch zusammenfassen, aber sie haben auf jeden Fall den Mann in der Gemeinde behalten. Sie haben die gesamte Gemeinde informiert, was eine mutige Entscheidung ist, die ich aber respektiere durchaus. Aber sie haben ihn 1 Jahr lang begleitet. Sie haben ihn einen Seelsorger an die Seite gestellt, der Woche für Woche sich mit ihm beschäftigt hat. Sie haben den Seelsorger bezahlt. Sie haben sogar dem Pastor, also dem Prediger, sein Gehalt für 1 Jahr weitergezahlt, obwohl er nicht mehr im Dienst war. Also sie haben ihn aus dem Dienst herausgenommen, haben ihn aber weiter finanzieren können und haben zusätzlich einen Seelsorger bezahlt, der sich Woche für Woche mit ihm trifft, um die ganze Geschichte aufzuarbeiten, weil er 10 Jahre lang Ehebruch treibt. Hat eine Gewohnheit in sich. Das ist nicht, ich gucke aus dem Fenster, aus meinem Palast und sehe da drüben die Lampe basteln, weil ich die baden will und plötzlich packt mich was, sondern 10 Jahre, das bist du. Du bist ein Ehebruch. Das ist nicht mehr eine ehebrecherische Tendenz gewesen. Wir haben ihn 1 Jahr lang begleitet und als es wollte ich in das Paket packen, beschließt gemeinsam Liebes. Das habe ich beeindruckend bei ihm. Sehr beeindruckend. Ob man es immer so machen muss, will ich damit nicht sagen, aber es zeigt zumindest mal, wie man es machen kann. Und das Buch zeigt auch, wie gut es am Ende gewirkt hat und auch wie dieser Ex-Sünder, dieser Prediger, wie der am Ende des Buches kommt, er auch nochmal vor die Gemeinde und erzählt der Gemeinde, wie er das Jahr empfunden hat. Auch seine Frau ist dabei, also ist ein Einblick. Und es war wirklich das Wiederherstellung. Am Ende des Jahres hat die Ältestenschaft diesen Prediger wieder ordiniert, das ist in einer Kirche passiert, wo es sowas wie Einsetzungen gibt. Und die gesamte Gemeinde hat davon erfahren und hat es mitgetragen, sie haben ihn geküsst, sie haben ihn umarmt, sie haben ihn getragen. Und dann ist er in eine andere Gemeinde gegangen, hat dort den Predigerdienst wahrgenommen und diese Gemeinde ist informiert worden, da gibt es etwas in der Vergangenheit und das haben wir. Das hat die Gemeinde mitgeteilt durch den Pastor, die Sache ist bereinigt. Der Mann ist wirklich wiederhergestellt. Das würde ich Ihnen am Herzen, wird er immer die Erinnerung haben, ich habe meine Frau betrogen über Jahre. Hat meine Gemeinde was vorbereitet über Jahre. Und ich habe meinen himmlischen Vater wehgetan. Von daher, der Prozess geht weiter. Ziel ist immer Wiederherstellung. Sollte derjenige aus der Gemeinde rausgetragen sein, ist unsere Agenda erstmal zu Ende. Wir haben dann, beten ist immer erlaubt, aber wir haben eigentlich kein To-Do mehr. Drei Stufen, danach ist der Fall aus. Aber der Heilige Geist wirkt weiter. Wie im Beispiel vom 2. Korinther 2. Und wenn dann derjenige Buße tut, dann müssen wir mit aller Energie hier hingehen und Liebe, Liebe, Liebe. So, jetzt wird es warm im Raum. Was gehört denn im Fenster? Ich möchte den Vers 18 nachher auslegen erst, weil da etwas ganz Besonderes drinsteckt, nicht nur auslegungstechnisch, sondern eher von der Botschaft. Ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal einen Moment Luft holen. Ich stelle euch nur noch die Gruppe vor, diese Arbeitsgruppe, von der wir sprachen. Dann müssen wir die Arbeitsgruppe noch definieren. Und nein, ihr dürft das natürlich selbst aussuchen. Und russisch sprechenden Freunde eine Sonder Joker kriegen, ihr dürft euch nachher was wünschen. Aber erstmal machen wir die Gruppeneinteilung. Genau, vielleicht fangen wir mit der Gruppeneinteilung an. Ich habe hier vorne, wenn wir mal richtig gezählt haben, wir waren schon unsicher, wie viele Menschen denn wirklich da sind. Ganz sicher. Halb pünktlich. Ich habe hier vorne so Karten. Und ich möchte euch einfach mal bitten, mit mir rauszugehen.